Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch in Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
Ja, hallihallo, da bin ich wieder, euer Christoph mit eurem Podcast DocTalk Stethoskop und Laufschuh. Wir hatten ja eine längere Pause, dem geschuldet, dass in der Praxis richtig viel los war. Ich wollte eigentlich heute erst einen kleinen Exkurs in die Gesundheitspolitik machen. Ihr habt es mitbekommen, dass da das Sparpaket durchgelesen, durchgewunken wird. Aber das soll Thema des nächsten Podcastes sein. Wir haben Freitag, den 12.06.2026 und ziemlich genau 13:07 Uhr genau. Und nach langer Zeit freue ich mich extrem, heute einen Studiogast zu haben. Es handelt sich um Luca Beutel. Wir sind ja erst sozusagen Podcast-Kollege mit einem sehr gigantisch guten Podcast, finde ich. Gerade die letzten Themenserie, auf die wir heute zu sprechen kommen. Die Serie Inspirierend anders heißt sie. Luca hat dem dazu noch eine Podcast-Agentur. Also wenn ihr auf die Idee kommt, und ich kenne einige von euch, die Lust haben, in das Podcast-Geschehen einzugreifen. Ich finde es immer total witzig, ein tolles Medium, und da ist Luca bereit, euch da unter die Arme zu greifen. Aber ich hoffe auch, dass die Technik hier funktioniert, aber weil alles mal ganz neu ist, aber wir haben schon ein bisschen Probe gemacht hier, und ich habe direkt hier vor am Mikrofon, wir nehmen Remote auf sozusagen, Luca sitzen. Hallo Luca, wie geht's dir?
Hi Christoph, mir geht's sehr gut. Danke für die einladenden Worte und auch die Einladung zu dir. Ich freue mich auf das Gespräch jetzt gleich.
Ja, ich freue mich auch tierisch drauf. Ja, wie kamen wir in den Kontakt? Luca hat mich angeschrieben. Er hat Podcast-Serie. Ich glaube, vier Podcasts waren es.
Ja, wie eine Dokumentation habe ich genannt.
Über das Thema eigentlich die sogenannten Enhanced Games, wie, wo, was das ist, werden wir gleich nochmal erläutern. Tangiert mich natürlich doppelt dreifach als Anti-Doping-Beauftragter der Deutschen Triathlon-Union und hat im Vorfeld mich kontaktiert, ob ich da nicht auch so ein bisschen mit involviert werden möchte, und irgendwie ist das so ein bisschen zwischen die Räder gekommen durch den Alltag. Der Podcast, die Serie wurde dann mehr oder weniger ohne mich publiziert, aber es macht jetzt nichts, umso besser, dass wir heute ja eigentlich eine Zusammenfassung geben können. Und ja, fangen wir einfach gleich mal an. Die Enhanced Games. Einige von euch wissen, was das ist. Ich habe im Freundeskreis die Woche mal gefragt. Aber viele wissen eigentlich gar nicht, was das bedeutet. Was verstehen wir darunter?
Die Enhanced Games, um es auf ganz einfach im Deutsch zu sagen, sind Olympia auf Steroiden. Mhm. Also olympische, teils olympische Disziplinen. Aber wir machen alles mit Medikamenten auch. Also wir wollen wirklich enhanced sein, also aufgeputscht, so nach dem Motto. Nicht nur Medikamente, muss man auch dazu sagen, es geht auch um Trainingseinrichtungen, um Umgebung, um Equipment, um Trainer etc., Erholung, Ernährung und so weiter. Also alles wird auf den höchsten Stand der Wissenschaft gebracht, so dass wir das Maximum rausholen können aus einem menschlichen Körper, aus einem Athletenkörper. Dafür stehen die Enhanced Games im Prinzip.
Als das so vor einem guten Jahr, glaube ich, zum ersten Mal erwähnt wurde, hat das gleich bei den Anti-Doping-Beauftragten der Deutschen Triathlon-Union natürlich heftige Wellen geschlagen, nach dem Motto, wo kommen wir denn da hin? Wenn du es jetzt mir so schilderst, muss ich im ersten Augenblick sagen, Mensch, das klingt ja eigentlich richtig spannend. So nach dem Motto, was geht, ja, was geht technisch? Erinnert mich so ein bisschen an so einen Formel-1-Wagen. Was können wir da irgendwo rauskitzeln? Wo können wir Aerodynamik noch ein bisschen verbessern? Wo können wir noch ein paar PS rauskitzeln? Wo können wir den Spritverbrauch noch ein bisschen reduzieren? Aber das alles halt am Menschen. Die ganz große Frage ist natürlich, und das ist auch die ganz große Kontroverse, die aufgegangen ist, ist das Sport oder was würdest du sagen?
Nee, also genau. Ich habe es bewusst so
ich habe es ja provokativ gesagt.
Ich habe es bewusst so gesagt, wie ich es gesagt habe, weil die Enhanced Games mit solchen Claims auch gestartet sind. Also wir wollen die besten Einrichtungen, wir wollen das Beste aus den Menschen rausholen, aber natürlich ist es sehr kritisch zu sehen, was die da machen, weil die Medikamente, die man da nimmt, also ein EPO, Testosteron etc., das ist ja eigentlich für Menschen gedacht, die irgendwo krank sind. Also das ist eigentlich für Patienten gedacht oder entwickelt worden und wurde natürlich schon fürs Dopen verwendet, klar, wurde schon früher für Doping verwendet, da Radsport, Tour de France etc., Jan Ulrich und Lance Armstrong und sowas, kennen wir alle, ne? Jetzt wird es quasi in einem Rahmen gemacht, wo man sagt, nee, wir machen das total legal hier. So, wir nehmen das und wir wollen schauen, was wir aus einem Menschen wirklich rausholen können. Und das ist eben so das Kritische, weil dafür sind die Medikamente halt nicht gemacht, jemanden, der Top-Athlet ist, auf noch höheres Level zu bringen. Und daher kommt so diese Kontroverse dazwischen, was man da diskutieren muss. Und deshalb für mich sind die Enhanced Games jetzt, nachdem ich die Doku gedreht habe, kein Sport. Für mich ist es Unterhaltung.
Genau, darauf möchte ich ja heute auf den, in den weiteren Minuten draufkommen. Das Thema ist ja riesig groß. Du hast da ja, ich weiß nicht, wie viele Stunden das waren, auch im Podcast gefüllt. Das können wir jetzt in einer Dreiviertelstunde, halben Stunde, Dreiviertelstunde nicht komplett komprimieren. Ich hatte ja auch im Vorfeld auch schon hier Thematik Doping gehabt. Von daher würde ich jetzt mal so diese Geschichten, Folgekrankheiten, Gefahr von Doping, medizinische Folgeschäden, gibt's ja hin, was ich bis hin zum Todesfall durch hohen Hämatokrit und. Herzmuskelgeschichten hatte ich alle schon hier erwähnt. Das erstmal ausklammern. Was mich total interessiert und was ich sehr, sehr spannend finde, ist eher so die, wie soll man sagen, philosophische Richtung eigentlich, ja. Weil von daher muss man eigentlich schon fast dankbar sein, dass diese Spiele da so etabliert wurden, weil sie geholfen haben, doch auch zu überlegen, was schlussendlich die Essenz unseres, ich nenne es mal unseres Sportes ist. Und auch hier im Vorfeld, du hattest ja auch einen, ich glaube den Christoph, hier ist er, Christoph
Winkelmann
eingeladen. Hajo Seppelt war Studiogast bei dir, alles bekannte Namen. Und wir hatten damals am Anti-Doping-Tag ja auch einen Sportphilosophen gehabt, der versucht hat, den Sport zu definieren. Ja, ich persönlich sage ja immer, der Sport ist ja so eine Idealvorstellung. So könnte die Gesellschaft ideal aussehen. Das fängt ja schon an mit Rassengleichheit. Ja, gerade jetzt hier, wenn man sieht, Trump, dass da Schiedsrichter nicht eingelassen werden. Ja. Eigentlich sollte der Sport ja wirklich rassenfrei sein, sollte gleichberechtigt sein so die Idealvorstellung der Gesellschaft sein. Jeder mit gleichen Schuhen sozusagen. Und dieser, würdest du auch sagen, und dieser Sportwissenschaftler hat ja damals definiert, hat gesagt, okay, es gibt bestimmte Prinzipien, zum Beispiel, dass eben beim Startschuss erst losgelaufen wird, dass in Bahnen gelaufen wird, dass nicht nebenbei mit dem Pfeil der andere abgeschossen wird beispielsweise, wie es früher in der Arena gewesen ist. Und auch das Prinzip der Natürlichkeit. Und in dem Augenblick, wo natürlich die Natürlichkeit wegfällt, sprich indem ich mich mit unnatürlichen Substanzen, wie auch immer die entstanden sind, hochpushe, führe ich den Sport eigentlich per se ad absurdum.
Ja, sehe ich ähnlich. Also auch das Gespräch mit dem Christoph war auch so, wo er meinte, der Sport hat ja immer eine gewisse Eigenweltlichkeit. Der Sport steht immer so ein bisschen separiert oder wird auch immer so ein bisschen separiert als was extra, was Eigenweltliches gesehen. In seiner ganz eigenen Welt bewegt er sich da. Und das macht es so ein bisschen schwer, das macht es ein bisschen kontrovers, weil im Alltag ist es ja ganz normal, dass wir uns enhancen. Wir sind Menschen, wir sind eine Kultur, eine Gesellschaft, die auf Effektivität getrimmt wird. Longevity, das Maximum rausholen aus allem. Ja, und wir gehen dabei ja immer irgendwo den einfachsten Weg. Ich hatte mal ein Interview, da hat jemand gesagt, wenn Sport eine Pille wäre, dann würden die Leute das ohne Ende kaufen.
Ja.
So klar, hundertprozentig.
Ist übrigens eine Aussage von Professor Dr. Wilde Hollmann, dem Gründer deutscher Sportmedizin. Der hat damals gesagt, gäbe es ein Medikament, das die positiven Eigenschaften hätte, wie es der Sport hätte, müssten wir Ärzte es jeden Tag millionenfach verordnen.
Ja, hundertprozentig. Und ist ja auch in Ordnung. Im Alltag können wir das ja machen. Ich meine, die meisten von uns dopen sich in Anführungsstrichen irgendwo im Sinne von die Tasse Kaffee. genau. am Vormittag, ne? Genau. Zum Wachwerden. Das ist Koffein. Das ist ja auch schon irgendwo Enhancement im weitesten Sinne, ja. Und es ist natürlich leichter für alle, 3 Tassen Kaffee am Tag zu trinken, als eine gesunde Schlafroutine sich anzueignen. 2 Stunden vorm Schlafen gehen, keine Bildschirme mehr, kein Kaffee mehr nach 12 Uhr, eine kalte Matratze, das Fenster offen, whatever. Ja, das ist ja viel komplizierter als einfach, ich trinke halt einfach 3 Tassen Kaffee und dann bin ich wach. Mhm. Das ist doch egal. Also es ist ja was zutiefst Natürliches, dass man so diesen einfachen Weg ein bisschen geht. Und dann gibt's eben den Sport, wo wir uns auf so ein paar Grundpfeiler einfach geeinigt haben. Ich meine, wir haben das Sportsystem, das fängt beim untersten Verein an. Der Martin Schimke hat es schön im Podcast eben in der Dokumentation beschrieben, wie diese Pyramide. Es fängt eben ganz unten an mit den ganz kleinen Vereinen, wo wir Sport machen und endet eben oben bei hier der FIFA, die die Regeln irgendwo macht, weltweit dann einfach. Ne? Und wir haben uns auf einfach weltweit auf so ein paar grundlegende Regeln geeinigt, wenn wir wirklich Sport machen. Organisierten Sport, und das muss man, glaube ich, nochmal unterscheiden, organisierten von nicht organisiertem Sport. Wenn wir organisierten Sport machen, dann akzeptieren wir diese Regeln. Alle Regeln, aber ich finde auch, wenn wir nicht organisierten Sport machen, dann akzeptieren wir so ein paar Grundpfeiler. Ja, wie du schon gesagt hast, auch wenn wir jetzt nicht organisierten Sport machen, wie Kicken nach der Arbeit auf der Wiese mit meinen Arbeitskollegen, da brauchen wir jetzt keinen FIFA-Schiedsrichter hinstellen. Ne, diese Regeln müssen wir nicht einhalten.
Aber Regeln trotzdem.
Aber wir haben uns trotzdem darauf geeinigt, dass wenn der Ball über die Torlinie geht, das ein Tor ist.
Ja, genau.
So, also das ist so diese Grundpfeiler. Und dazu zählt eben diese auch diese Natürlichkeit. Natürlich kann das niemand kontrollieren. Es soll auch niemand kontrollieren, ob jemand beim Kicken auf der Wiese vorher Epo genommen hat. Wenn er das möchte, es ist sein Körper. Jeder hat das Recht, mit seinem Körper anzufangen, was auch immer er will. Ja, das Recht auf Selbstschädigung hat jeder Mensch. Aber sobald wir in den organisierten Sport gehen, dann brauchen wir diese Grundpfeiler und dann müssen die auch eingehalten werden, weil sonst ist es ja wilder Westen. Mhm. Also sonst ist es ja, du kannst ja nichts mehr miteinander vergleichen, weil Land A hat Doping erlaubt, Land B hat nur Doping mit diesen Mitteln erlaubt, Land C hat Doping komplett verboten. Mhm. Wo ziehst du da die Grenze? Und wenn du Doping und Co. erlaubst, dann machst du jetzt ja Sport auch nicht fairer, was ja die Enhanced Games immer sagen. So, wir sind, der Claim von den Enhanced Games ist ja immer dieses, wir sind der wahre, faire Sport. Wir, ja, bringen Fairness in die Welt des Sports. Weil wir dopen ja wenigstens öffentlich. Das unterstellt ja aber, dass der komplette organisierte Sport, 50+1%, gedopt sind heimlich. Und das glaube ich nicht. Also das glaube ich zu 100% nicht. Und selbst wenn es so ist, dann ist es ja immer noch kein Grund, Regeln abzuschaffen.
Ich fand,
dann muss man die Regeln halt anpassen, genau, oder Co., aber das ist kein Grund zu sagen, dann ist das ganze System schlecht. Und Hajo Seppel hat es immer schön mit der,
genau,
mit der verglichen oder der 30er-Zone.
Ja, genau
das. Nur weil da keiner 30 fährt, heißt es ja noch nicht, dass wir die 30er-Zone vor dem Kindergarten abbauen sollen, sondern dann müssen wir uns halt was anderes einfallen lassen. Ne? Denn irgendeinen Speedbump oder sowas, dass die Leute halt wirklich auch 30 fahren.
Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Das 30er-Beispiel fand ich sehr, sehr einleuchtend auch. Weil ich höre ja auch im Umfeld ganz oft die Fragen oder die Aussage, naja, erstmal natürlich diese Pauschalität, ihr seid ja sowieso alle gedopt. Ja, und dann das Zweite ist, naja, wenn sowieso, gibt's doch einfach frei, dann herrscht Gleichberechtigung insgesamt. Ja, das wäre, wie gesagt, wenn ich sage, 30er-Zone könnte ich ja weitergehen. Könnte sagen, naja gut, im Fußball, dann spielt er halt plötzlich mit 2 oder 3 Bällen halt, da fallen halt mehr Tore oder irgendwie, macht's halt, wie ihr gerade Lust habt. Aber du hast ja gerade richtig definiert, ja. Also wir haben im Sport ein bestimmtes Reglement, sag ich mal, im organisierten Sport. Eine Frage nur, da bin ich selbst so ein bisschen immer so im Zwiespalt. Ich habe auch so, es gibt ja mittlerweile glücklicherweise auch das Anti-Doping-Gesetz. Ja, das heißt, in Deutschland ist Doping strafbar, muss man sagen. Das ist keine Ordnungswidrigkeit, das ist keine Juxendollerei. Und es gibt also der Handel, der Besitz, die Aufnahme, aber auch das Wissen darum, dass gedopt wird und das gleichgültige Hinnehmen, ich sag mal Fitnessstudio-Besitzer, ist strafbar beispielsweise. Wie siehst du das oder weißt du, wie steht das? Darf jetzt so ein Amateur-Bodybuilder, der irgendwo allein im Studio eben nicht organisiert ist, aber vor sich hin trainiert, kann der da sich da was rein verleiben? Dann kommt ja auch die nächste Frage, ist das Sport, was der treibt?
Ja und nein. Ist es Sport? Sicherlich. In seinen Augen ist es auf jeden Fall Sport und in den Augen vieler anderer auch. Was für eine Art von Sport er betreibt, ist fraglich. Und darf er die Sachen nehmen? Auf jeden Fall. Du darfst die Sachen immer nehmen. So, der Konsum ist ja oft, so wie bei Cannabis, bevor es legalisiert wurde, ja auch immer so gewesen. Wenn du es konsumiert hast, kriegst du jetzt keine Strafe, wenn du keine Scheiße baust. So nach dem Motto, ne? Der Besitz ist allerdings illegal. So, der Besitz und der Vertrieb und Co., alles, was damit zu tun hat, genau ist das. Illegal. Der Konsum, ja, ist okay. Und da muss man unterscheiden, so wie ich das, also ich bin jetzt auch kein Anwalt, das heißt, da muss man wahrscheinlich in die nitty-gritty Details gehen, aber er darf das machen, aber er kann von diesem Gesetz belangt werden und danach bestraft werden, wenn er auch außerhalb des organisierten Sportes ist, also im organisierten Sport, in Vereinsstrukturen, okay, da ist er sowieso dran, wenn er das nimmt und erwischt wird. Wenn er außerhalb vom organisierten Sport ist, also nehmen wir wieder das Beispiel, nach der Arbeit auf der Wiese Fußball kicken, dann passiert dir nichts, wenn du das nimmst, solange du damit nicht einen erheblichen Geldbetrag erzielst, also deines Einkommens. Das ist schwammig formuliert, was ist erheblich, was ist viel. Das muss man sich wahrscheinlich wieder von Einzelfall zu Einzelfall anschauen. Aber wenn du jetzt da eine Kamera aufstellst und streamst und darüber 15.000 Euro mit dem Stream jeden Montag nach der Arbeit verdienst und es halt nur schaffst, weil du immer Epo und Co. dir reinpfeifst, dann könnte man dich wahrscheinlich nach diesem Gesetz verurteilen, auch wenn du nicht im organisierten Sport bist.
Und wenn man im organisierten Sport ist, ich hatte das bei einem Landesverbandtagung der anderen Sportverbände, ich kann es direkt sagen, Fußballbereich, wurde dann gesagt, naja, puff, wie kriegen wir denn die Informationen an die Athleten ran so ungefähr, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Und die Sache ist ja im organisierten Sport ganz easy. Jeder Sportler, der Wettkampfsport betreibt, muss einen Startpass haben, hat einen Startpass, was gibt's da noch? Also er muss sich zumindest einschreiben irgendwo. Und da sind
Bist ja in einem Verein.
Genau.
Und du da steht, schreibst ja einen Mitgliedsantrag zu dem Verein, du unterschreibst ja einen Vertrag und da steht normalerweise drin, du unterwirfst dich den Regeln des DFB, der UEFA, der FIFA, whatever. Und da steht er dann wieder drin, es gelten die Anti-Doping-Regeln.
Genau. Also ich kann nur sagen, der Fußballverband wurde, ich hoffe, wird er nicht gesteinigt jetzt, aber so war es wirklich gewesen. Er wurde gesagt, naja, die unterschreiben das halt einfach. Da weiß ja keiner, was dahinter steckt, hinter den DOSB-Richtlinien. Da habe ich gesagt, naja gut, Pech gehabt. Ich kann nur das unterschreiben, weil ich halt weiß, schlussendlich. Gell? Also juristisch
gesehen. Wie die AGBs unterschreibt man auch einfach.
Naja. ein weiterer Aspekt, den fand ich total spannend, in deiner Reihe war so das Selbstverständnis im Sport bezüglich Bezahlung. Hat ja auch Hajo Seppelt so ein bisschen gesagt. Ja, es kommt ja ganz oft, gerade von uns Triathleten. Ich sag mal, Triathlon ist wahrscheinlich einer der Sportarten, die schon so ein bisschen ins Extreme gehen, wo sehr viel gequält wird, wo sehr viel Einsatz gezeigt wird. Ich sag mal, jeder Freizeitathlet trainiert seine 13, 14, 15 Stunden, wenn er einigermaßen ambitioniert ist. Damit kann ich im Fußball beispielsweise richtig viel erreichen. Und bei diesen Enhanced Games wurde ja dann auch gesagt, dass dort eine ganze nicht unerhebliche Bezahlung erfolgt ist. Was kannst du eine Summe sagen? Wie wurden die jetzt bezahlt oder wie werden die bezahlt, die dort teilnehmen?
Also die einzelnen Gehälter wurden nicht veröffentlicht. Da kann man nur spekulieren, wo die liegen. Wahrscheinlich in der Range zwischen ein paar Tausend und ein paar Zehntausend, je nachdem, wie lange die Leute sich dafür verpflichtet haben, wie früh sie unterschrieben haben und Co. Aber ich denke mal, womit man am meisten verdient hat, waren einfach die Preisgelder. Mhm. Also die Preisgelder waren ja, es wurde angetreten in verschiedenen Wettbewerben. Schwimmen war einer, Laufen, also Sprinten, 100 Meter und 50 Meter Sprints und sowas. Strongman und Gewichtheben, das waren die vier. Und da wurden immer für die ersten vier Plätze wurden immer Preisgelder vergeben und die haben halt angefangen bei, der erste bekommt eine Viertelmillion, Der zweite bekommt, glaube ich, 75, dann 50 und 25.000. Irgendwie so waren die Preisgelder aufgeteilt. Plus, wenn du einen Weltrekord knackst, bekommst du 1 Million Euro zusätzlich. Also, Marius Kusch hat seine 100 oder 50 Meter Butterfly im Schwimmen, der deutsche Marius Kusch, der da teilgenommen hat, hat er gewonnen. Das heißt, er hat da easy mal 250.000 abgesahnt. Ne, und er hat ja auch im Vorfeld gesagt in diversen Interviews, dass gerade der monetäre Aspekt einer der hauptsächlichen war, warum er da teilnimmt. Er hat es aber auch fein säuberlich getrennt. Er hat für sich einen Schlussstrich unter die Profikarriere gezogen im organisierten Sport und hat gesagt, ich war da, ich war bei Olympia, ich habe Medaille gewonnen, passt, Ende, fertig, aus. Was ich da nicht habe, war Geld verdient. Und zwar fast gar keins. Also steht in keinem Verhältnis, was er an Aufwand hatte, Geld und Zeit, aber auch, was er dann verdient hat. So, du wirst halt einfach nicht gut bezahlt, wenn du Schwimmer bist. Genauso wie du nicht gut bezahlt wirst, wenn du Speerwerfer bist. Das zieht kein Publikum an. So, da ist keine Wirtschaftlichkeit irgendwo dahinter. Und das war halt jetzt so seine Möglichkeit oder die Möglichkeit für viele. Die meisten Athleten sind irgendwo in der Range ab 30 gegen Ende der Karriere und haben da eben teilgenommen, um zu sagen, hey, jetzt kann ich noch mal richtig abcashen und wirklich mal was aus meinem Sport machen. Ja, und da muss man aber halt sehen, das hat natürlich auch so eine kleine Debatte losgetreten, so, ja, wie bezahlen wir denn unsere Sportler?
Genau das, ja. Es
Ja, wie bezahlen wir die denn?
kommt ja ganz oft so die Frage, ja, oh ja, Fußballer, Golfer müsste man sein, aber ich so als armer Speerwerfer oder Triathlet arbeite da vor mich herum. Und da muss ich sagen, hat sich nach deinem Podcast meine Meinung auch so ein bisschen geändert, weil ich immer dachte, na ja, gut, faire Bezahlung eigentlich für alle. Und Hajo Seppelt
Ja.
hat es eigentlich auf den Nagel auf den Kopf getroffen und gesagt, naja, welche Berechtigung hat denn, was bringt denn gesellschaftlich, so böse es klingt, ob jetzt einer Fußball spielt oder ob jetzt einer die Kugel stößt, beispielsweise. Ja, und
Ja.
dementsprechend ist der Gesellschaft
Genau.
wert, dass die Kugel auf 22 Meter fliegt. Was ist die Gesellschaft bereit, dafür zu bezahlen?
Genau. Und ich habe auch viel darüber nachgedacht, was er gesagt hat, weil er hat ja gemeint, warum glaubst du als Sportler, dass du ein Recht
Genau.
darauf hast, dass wir dich für dein Hobby bezahlen?
Genau das.
So, ich als Steuerzahler, warum soll ich dir als Speerwerfer bezahlen? Ist doch mir völlig egal. Weil ich muss ja, du musst es ja so sehen, wir bezahlen ja nicht nur die Top-Athleten, wir bezahlen ja nicht nur die, die da am Ende dann auch wirklich Gold holen, sondern wir müssen ja alle bezahlen, wenn wir es fair machen wollen. Wir müssen ja auch die bezahlen, wo wir sagen, ja, da haben wir eigentlich eh keine Medaillenchance. So, Deutschland beim, was weiß ich, Surfen oder sowas. So, ja, schwierig, da sind wir jetzt nicht die stärkste Nation, ja, haben jetzt nicht so die krassen Wellen an der Nord- und Ostsee. Aber du weißt, was ich meine, wir müssten dann ja alle bezahlen. Faire Bezahlung über alle, aber das ist ja so ein immenser Betrag an Geld für Leute, die es am Ende ja gar nicht schaffen, an Olympia teilzunehmen, oftmals. Weil der Prozentsatz von denen, die starten, die in die Auswahlkader kommen, etc., die sind ja, der ist ja minimal zu denen, die wirklich dann zu Olympia oder zu Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften fahren. Und die müsstest du alle fair bezahlen. Das funktioniert nicht. Also klar kann man drüber reden, dass man, hey, die eh schon top sind, denen bezahlt man auch was, dass die das Level irgendwo halten können vielleicht. Aber du kannst ja nicht mit der Gießkanne einfach hingehen und sagen, hier ein bisschen und hier ein bisschen und die ein bisschen. Das funktioniert ja nicht, weil jeder, und so hart es klingt, jeder sucht sich seinen Job selber aus. So, der Sportler sucht sich seinen Job selber aus. Er sucht sich aus, dass er jetzt Fußballer werden will, und der andere sucht sich aus, dass er Speerwerfer werden will. Klar, Talent ist natürlich auch damit drin, aber meine Meinung ist persönlich nach der Dokumentation, du kannst mit allem, was du liebst, kannst du Geld verdienen. Kannst du reich werden. Marius Kusch hätte als Schwimmer richtig reich werden können in seiner Karriere. Aber du kannst halt nicht mit allem reich werden. So, du kannst nicht erwarten, dass du für Deutschland schwimmst um Gold und dabei Millionär wirst. Wenn du aber schwimmen liebst und daraus dir eine goldene Nase verdienen willst, dann musst du dir was anderes schaffen. Dann musst du Trainings machen, du musst Hallen bauen, du musst Coachings geben für Nachwuchs, du musst dann Business draus machen, whatever. Du musst bei den Enhanced Games teilnehmen. Was auch immer. Du kannst mit dem, was du liebst, Geld verdienen. Immer. Aber du kannst halt nicht mit allem Geld verdienen. Und wenn du dich dafür entscheidest, für Deutschland anzutreten, dann entscheidest du dich dafür, dass du extrem rote Zahlen schreibst. Mhm. Und du kannst nicht verlangen, dass der deutsche Bürger dich dafür bezahlt, weil Fußball funktioniert halt deshalb so gut, weil es ein Riesenmarkt ist. Mhm. Schau dir die Weltmeisterschaft an, wie viele, das größte Sportereignis der Welt. Natürlich werden die besser bezahlt. Natürlich werden die besser bezahlt als ein Speerwerfer, dem niemand schaut den Speerwurf-Wettbewerb Vorentscheid von irgendwas an. Aber wenn das so wäre, du könntest ja die Welten umdrehen. Ja. In einer anderen Welt, im Paralleluniversum, ist Speerwerfen der Nummer 1 Weltsport.
War es ja zumindest in Griechenland gewesen, gell?
Ja, ja.
Da sind das wird sich auch wieder ändern.
Sind die wahrscheinlich wieder besser Sportarten bezahlt geben, worden. Die hochkommen.
Stellt sich natürlich dann trotzdem die Frage, die hatte ich im privaten Bereich auch schon ganz, ganz oft gehabt. Ich erzähle auch gleich nochmal eine andere Anekdote vom Spitzensportbereich heraus. Die Frage ist ja grundsätzlich, was ist die Funktion des Hochleistungssports? Das ist die ganz Ist das eine Vorbildfunktion ausschließlich? Dann hat es ja einen gesellschaftlichen Nutzen. Dann könnte man argumentieren auch, okay, damals, was ich als Boris Becker, Steffi Graf vorne Tennis gespielt haben, hat das einen Tennisboom ausgelöst. Da sind bestimmt einige zum Tennis gebracht worden, die vorher auf der Couch gesessen haben. Wenn die Tour de France, wenn wir erfolgreiche Tour de France-Fahrer haben, dann löst das einen Radsportboom aus, sodass das auch schon einen gesellschaftlichen Gesundheitsnutzen ja wahrscheinlich doch hat. Oder wie siehst du das?
Also hat sicherlich, ja, wenn wir jetzt sehen, Alex Zverev hier gewinnt die French Open, safe haben wieder ganz viele Jugendliche zum Tennisschläger gegriffen, gerade auch viele, die irgendwie unter Diabetes leiden, ja, die, wofür er ein Riesenvorbild ist, was man da trotzdem alles erreichen kann. Also ganz sicher haben die eine Vorbildfunktion. Und nichtsdestotrotz, wie lösen wir das Problem? Klar haben die einen gesellschaftlichen Nutzen dadurch, dass sie Vorbilder sind und die Leute zum Sport bringen, aber das ist ja nicht das, warum sie den Sport anfangen.
Das hast du recht.
So kein Sportler fängt ja, Alex Zverev hat nicht angefangen, weil er Tennis zu spielen, weil er gesagt hat, mein großes erklärtes Ziel ist, dass ich Leute zu mehr Sport bewege. Das ist was sich dann irgendwann rausstellt, wenn man merkt, ich bin ja wirklich ein Vorbild. Mich sprechen Leute an, mir sagen Leute, hey, wegen dir habe ich Tennis angefangen und so. Das kommt ja irgendwann dann mit. Das ist so ein Side-Effekt, würde ich sagen. Also das ist ja die meisten fangen nicht irgendwie an, weil sie sagen, ich habe vor, die Welt zu inspirieren. Also das sind ja meistens nur sehr wenige. Aber es hat definitiv einen gesellschaftlichen Wert. Aber die Lösung kann ja trotzdem nicht sein, dass wir dann einfach alle bezahlen. Weil wie viele Vorbilder, also wie viele von unseren Tennisprofis sind Vorbilder geworden. Mhm. Boris Becker, also bleiben wir bei den Männern, Boris Becker und Alex Zverev. Mhm. Timo Haas vielleicht noch. Mhm. Aber sonst, wer fällt uns sonst noch ein? 3? Innerhalb von wie vielen Jahren? 60?
Mhm. Ja, wird schon eng dann auf jeden Fall, ja.
Und du müsstest aber ja alle bezahlen, die da in die Auswahl kommen. Du müsstest ja sofort sagen, wenn jemand in die Auswahl kommt, der hat Potenzial, müssen wir da bezahlen, damit er sich das weiter leisten kann. Das funktioniert nicht. Zu viel Geld, also wer soll das bezahlen?
Ein weiterer Aspekt, der mir so im Hinterkopf rumgeistert, ist so ein bisschen der politische Aspekt, sag ich mal. Sport als friedliche Diplomatie, kann man das so nennen vielleicht? Ich sag mal, die ganze Bevölkerung steht dahinter und schaut den Medaillenspiegel an bei Olympischen Spielen. Und ärgert sich, wenn, keine Ahnung, Österreich vor uns gewesen ist oder wir nur auf Platz 3 sind. Oder es kommt vom Bundesministerium des Inneren. Ich habe es selbst erlebt, als ich noch Verbandsarzt bei den Deutschen Kanuten gewesen bin. Es kommt die Aussage, wir fordern so und so viel Medaillen. Ja? Zitat, tatsächlich. Also hat es natürlich auch aber natürlich legal, gell? Ohne unerlaubten Mittel. Aber wir fordern es auf jeden Fall. Und wenn der Medaillenspiegel nicht erreicht wird, dann rollen Köpfe. Und zwar die Köpfe der Bundestrainer. Also das ist schon, also ich sag mal, politisch ist das auch schon, was heißt eine Aufgabe, aber auch hat der Sport halt auch schon eine Bedeutung. Wahrscheinlich nicht so wie früher DDR. DDR war es ja ganz krass.
Ja, 100%. Das war auch das Beispiel, was ich jetzt nennen wollte. der Sport hat eine Riesenbedeutung. Ja, die DDR ist nur auf die Landkarte oder wahrscheinlich nur auf die Landkarte von vielen anderen Ländern gekommen, weil sie auf einmal bei irgendwelchen Olympischen Spielen so gut abgeräumt haben. Aber dahinter stand ja auch keine natürliche Leistung. Und das ist ja immer so der Punkt. Natürlich so Wettkämpfe, Weltmeisterschaften, EMs, Olympia und Co., sind natürlich Prestigeveranstaltungen im Sport. Da wird sich gemessen, da hat ja auch jeder irgendwo Bock drauf, sich so, hey, wer hat jetzt den schnellsten Läufer wirklich ausgebildet und so. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man sich da irgendwie misst, finde ich, weltweit, ne? Weil das ist ja auch, Sport verbindet ja auch. So bei diesen Olympiaden, da werden sicherlich ganz, ganz viele neue Freundschaften und Co. immer geschlossen, auch zwischen den Ländern. Und das verbindet ja auch. Es bringt ja nichts, wenn jeder weiterhin so sein eigenes Ding macht. Da hat ja auch keiner Spaß dabei am Ende. Wir wollen ja alle in der Welt irgendwie schön zusammenleben. Aber generell braucht es einfach wenn wir sagen, wir erlauben Doping, dann dadurch wird's ja nicht fairer.
Das ist auf keinen Fall, das stimmt.
Dadurch wird's ja nur dann so gesehen, vermischen wir den natürlichen Sport mit Formel 1, so nach dem Motto. Weil wir dann sagen, hey, es gewinnt nicht mehr unbedingt der, der am schnellsten laufen kann, sondern es gewinnt auf einmal der, der das beste Labor zu Hause hat. Mhm. So Staatsdoping-mäßig. Ne? Auf einmal holen DDR-Athleten massenweise Medaillen nach Hause. Mhm. Ja, aber auf welcher Basis denn? Mhm. So, das ist ja wie bescheißen. Und das ist ja auch das Bild, was man immer im Kopf hat, wenn man über Doping nachdenkt. So, ja, der hat es zwar geschafft, aber der hat ja beschissen. Mhm. Das ist ja Betrug.
Und dann kommt halt das, was wir am Anfang gesagt haben, der Sport wird per se ad absurdum geführt. Es ist dann kein Sport mehr, sondern irgendwann einfach Zirkus.
Genau.
Dann ist natürlich die Frage auch, können Zirkusspiele Vorbildcharakter für die Bevölkerung sein? Würde ich auch sagen, nein, wahrscheinlich eher nicht. Ja, also um die Vorbildfunktion aufrechtzuerhalten, glaube ich, brauche ich schon eine gewisse Natürlichkeit einfach, also die Regel per se.
Kommt immer, also Natürlichkeit ja, aber andererseits kann man auch das Argument aufmachen, Bodybuilder sind auch Vorbilder.
Tja.
Und Bodybuilder sind, gerade früher, jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen entspannter geworden, jetzt ist Natürlichkeit wieder ein bisschen mehr im Fokus, aber gerade früher waren ja Bodybuilder auch keine natürlichen Athleten in dem Sinne. Mhm. Da wurde ja Testosteron ohne Ende gespritzt und Co. Mhm. Ja, das heißt, aber die sind ja auch Vorbilder und haben eine Meinung und haben eine Reichweite und eine Stimme, die sie auch nutzen wollen. Ne? Das heißt, auch so ihr Vorbilder, die gibt's ja durchaus schon da draußen. Also die haben natürlich auch eine Vorbildfunktion, aber die leben sie halt anders aus.
Kannst du mir was dazu sagen? Das sind ja doch immense Gelder, die bei den Enhanced Games im Spiel gewesen sind. Wer steckt dahinter? Wer kam auf die Idee? Waren das Sponsoren gewesen? Waren das Firmen? Waren das Pharmafirmen vielleicht sogar schlussendlich? Wo kam das Geld her?
Die großen Investoren dahinter sind Peter Thiel, Christian Angermeier, Donald Trump Jr., also Millionäre, Milliardäre, das sind so die drei Größten, die dahinter stecken. Und wenn man sich mit den dreien beschäftigt, dann weiß man eben auch gerade bei Peter Thiel, wo es hingehen soll. So der Supermensch. Mhm. Ne? Wie können wir uns maximal effektiv aufstellen? Wie können wir uns maximal als Menschheit verbessern? Ja, können wir uns mit Robotern vereinen, um besser zu werden, Implantate, alles rausholen, was im menschlichen Körper irgendwo drin steckt, ja, um wahrscheinlich den maximalen Effekt zu erzielen. Das, was kann die Menschheit wirklich alles erreichen? Und der Preis ist erstmal egal. Also das steckt so dahinter. Das sind so die Investoren, die dahinter stecken, weil die Idee, sowas zu machen, die schlummert bestimmt in vielen Stammtischkneipengesprächen mal. So dieses, ja, wäre doch eigentlich mal auch witzig, oder? Wenn man so ein paar Gedopte da mal gegeneinander antreten lassen würde.
Bestimmt. Eigentlich wie so Roboter, gell?
Stimmt. Ja. Aber wer hat denn das Geld und die Muße, das wirklich durchzuziehen? Das hat ja keine breite Gesellschaft. Niemals. Und das zeigt auch, wie die, also ich kenne die Einschaltquoten der Enhanced Games nicht. Ich kenne nur die Aktienkurse und Co. Und die sind jetzt wirklich mehr als im Keller gerauscht, der Enhanced Games seit den Spielen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Einschaltquoten jetzt nicht Bombe waren. Mhm. Und ich habe auch mit sehr vielen Leuten gesprochen, die da gesagt haben, Enhanced, was?
Ja, ja, genau.
Noch nie gehört. Ja. Also das wird veranstaltet von einer Handvoll, von einer Handvoll mächtigen und sehr, sehr reichen Menschen, die meiner Meinung nach halt versuchen, wieder irgendwo die Grenzen des Sag- und Machbaren zu verschieben, die mit ihren Produkten irgendwo hinwollen, die irgendeine Vision von der Welt haben, so wie sie sich eben malen, von der Menschheit auch. Und in meinen Augen wird der Sport dafür genutzt als Mittel zum Zweck, um die Bevölkerung so ein bisschen ja weich zu klopfen dahingehend, dass es nicht mehr so ein großer Schlag wird, wenn wir dann da irgendwo halb Mensch, halb Maschine irgendwo sind, sondern dass es ganz normal ist, dass Sportler gedopt antreten, dass es ganz normal ist, dass wir unseren Sportlern alles mögliche an Medikamenten reinpfeifen, dass sie möglichst hoch und weit springen können, ne? Und dass es normal ist, wenn wir solche Sachen dann auch in der Gesellschaft verkaufen, ja, dass dann jeder sowas einfach nehmen kann, dass ich immer Ritalin nehme vor jeder Prüfung oder vor jedem Mal lernen, dass ich, und ich glaube, diese Visionen, dafür wird der Sport eben so ein bisschen genutzt unter diesem Schirm des Sport, des guten Rufs, den der Sport eben hat. Dieses Sportwashing kennen wir ja auch von WM in Katar, WM in Russland, WM in USA. Sport, wenn bei dir stattfindet, ist immer erstmal gut. So, die Leute lieben Sport, die Leute lieben es, den Top-Athleten zuzuschauen, wie sie kompetitieren. Und ich befürchte, dass dieses Event dafür erstellt wurde, um die Leute so ein bisschen ranzuführen an, wo sehen wir großen Mächtigen eigentlich die Menschheit in vielen Jahrzehnten?
Mir fällt da spontan noch was auf oder jetzt auch gerade im Hinblick dessen, dass der gute alte Donald Trump jetzt seinen 80. bald feiert. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie er den feiert. Und wenn ich jetzt Donald Trump Jr. höre, dass der da mit drin war, da kommt mir das so ein bisschen vor. Also kurz gesagt, für die Leute, die es hier nicht wissen, die Hörer, Trump, habe ich jetzt nur gehört, dass der veranstaltet ja auch so ein paar Spiele in seinem Privatgarten. Irgendwelche diese Kampfsportgeschichten.
Mixed Martial Arts.
Mixed Martial Arts hat sich einen Käfig da in den Garten gestellt. Und das erinnert mich wahnsinnig so ein bisschen ans alte Römische Reich, sage ich mal. Und wenn ich einen Donald Trump Jr. höre, dass er macht's ja nicht selbst. Er ist ja nicht selbst angetreten und hat sich hochgedopt und versucht dort an der Leistungsgrenze zu gehen, sondern hat sich im Prinzip seine Marionetten genommen, hat sie bezahlt dafür und lässt sie halt tanzen. Das erinnert mich so richtig so an die Gladiatorenspiele eigentlich.
Genau. Ja,
Brot und Spiele.
So hat's der Christoph Binkelmann auch beschrieben. Also er hat's beschrieben, wie das sind eben moderne Gladiatorenkämpfe.
Wahnsinn.
So, das war kein Sport in dem Sinne. Das waren auch keine in Anführungsstrichen Freiwilligen, die da mitgemacht haben, sondern ja meistens Sklaven oder so 90% Sklaven. Und da hat er dann eben auch diesen Aspekt mit reingebracht. Ja, sind unsere Sportler auch irgendwo moderne Sklaven? Na, auch wenn die im Sportsystem unterwegs sind, weil sie unterwerfen sich ganz vielen Regeln. Und wenn sie irgendwo groß hinauskommen wollen, dann müssen sie ein ganz anderes Leben führen als der Durchschnittsmensch. So, kein Alkohol, keine ungesunde Ernährung, extrem hartes Arbeiten an seinem Körper, kein Feiern, viele Beziehungen, die es vielleicht nicht gibt, Urlaube, Reisen. Das ist ja alles so, so eingeschränkt, die in Anführungsstrichen schönen Dinge des Lebens so ein bisschen, ne, wo man sich mal gehen lässt, dass man eigentlich weiß, okay, der Sportler an sich, der Leistungssportler, der lebt ein anderes Leben als 99% der Restbevölkerung, ne? Und da muss man halt dann sagen, ja, sind das dann einfach nur moderne Sklaven, die da teilnehmen? Also ist das einfach nur moderne Sklaverei, die da stattfindet, allgemein im Leistungssport? Weil sie sich dem ja eh irgendwie verschreiben und da gut bezahlt werden sie ja offensichtlich auch nicht dafür, ne? Oder ich meine, sie müssen das ja nicht machen. Jeder kann sein eigenes Ding machen. Jeder kann auch einfach eine normale Ausbildung machen und zum Beispiel Handwerker werden. Gut, du wirst wahrscheinlich auch nicht so gut bezahlt, aber anderes Thema. Wie bezahlen wir die Handwerker richtig und die Pfleger und sowas? Aber das, was Donald Trump da macht oder was jeder andere da macht, der mehr genug Geld hat, um in seinem Garten eben so eine Sportveranstaltung zu machen. Das ist ja
Zirkusveranstaltung, ja.
Das ist Zirkusveranstaltung, aber das ist auch völlig in Ordnung. Das sollen die machen. Ist so, hey, ja. Niemand wird gezwungen, da teilzunehmen. Das ist frei von jedem sportlichen Anstand. Also da gelten keine Regeln oder keine. Wenn ich das Geld habe, mir eine Formel-1-Anlage in den Garten zu bauen, hey, dann kann ich da auch so schnell fahren, wie ich will. Und wenn jemand da fahren will und ich zwei gegeneinander antreten lasse, dann kann ich auch sagen, ihr dürft auch Bananen auf die Strecke schmeißen, wenn euch das gefällt. Bananenschalen, ne? Wie bei Mario Kart. Also das darf ja jeder entscheiden und jeder darf da auch teilnehmen. Das ist ganz wichtig. Wir dürfen den Leuten nicht verbieten, daran teilzunehmen, weil jeder soll die freie Entscheidung haben, mit seinem Körper zu machen, was er will. Aber wir sollten nicht so tun und da kommen jetzt die Enhanced Games wieder mit ins Spiel, weil die tun ja so oder die behaupten ja, wirklich sehr aktiv, nicht die tun es, sondern die behaupten wirklich, wir sind der wirkliche Sport und wir sind auch Sport. Aber das stimmt nicht. Das ist Unterhaltung. Wir unterhalten die Leute. Die Leute können per Pay-Per-View teilnehmen und sich einschalten und das anschauen. Aber ihr seid kein Sport. Mhm. Das ist keine Sportveranstaltung.
Ja, so sehe ich das auch. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen schon den Podcast gehört hast, Lanz und Brecht, die höre ich immer freitags ganz gerne rein. Da ging es so ein ganz, ganz bisschen auch um die Spiele, die Trump dann in seinem Garten veranstaltet. Und ich möchte jetzt mal so ganz grob zitieren. Stichwort altes römisches Reich. Wann haben die alten Kaiser angefangen? Ja, Kaiser Trump, sage ich jetzt mal, wann haben die angefangen, ihre Spiele zu machen? Das war eigentlich kurz bevor das Römische Reich kollabiert ist, gell? Und hier sehen Sie mal so gesellschaftspolitisch und die Frage, wo bewegen wir uns hin insgesamt gesellschaftlich? Ja. Das nur am Rand, ja. Also ich sehe halt jetzt die Enhanced Games genau in diesem Zusammenhang. Auf der einen Seite ja spannend, was geht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, naja, vielleicht geht's uns auch zu gut, ja, dass wir uns mit solchen Geschichten beschäftigen. Und da Geld reinstecken. Klar,
definitiv.
Wahnsinn eigentlich.
Definitiv. Also ich meine, es ist ja immer so. Wann beschäftigen wir uns mit Themen, die so Tier 2 oder 3 irgendwo sind oder von der Wichtigkeit her, ne? Nummer 1, Ebene 1 ist so Essen, Fortpflanzung, Trinken, einen guten Job haben, irgendwo genug Geld verdienen und Co. Das ist so der Nummer 1. Und alles, was danach kommt, ist Nummer 2. Und ich denke, Nummer 2 ist auch bei uns sehr gut abgedeckt mit Spaß haben und irgendwo Hobbys haben, ne? Und erfolgreich sein vielleicht in dem, was man macht. Und jetzt kommt vielleicht so die dritte Ebene rein, weil es uns wirklich sehr gut geht, so Sinnhaftigkeit in allem sehen, was wir machen. Ne, weil Geld spielt jetzt keine Mega-Rolle mehr. Wir in Deutschland haben viele Leute genug Geld jetzt, um Ebene 1 locker abzudecken oder Sozialstaat. Ebene 1 wird abgedeckt bis zu einem gewissen Grade und können sich eben um Ebene 2 und 3 kümmern. Und dann denke ich mir auch oft, wenn man keine echten Probleme hat, dann schafft man sich halt welche. So, das ist immer so, wenn mir langweilig ist, dann suche ich mir halt irgendwas. Und dann fallen mir halt auch Sachen auf. Wenn ich den ganzen Tag daheim bin und aus dem Fenster schauen kann, dann stört's mich irgendwann, dass der Nachbar da jeden Tag seinen Rasen mäht. Wenn ich aber auf der Arbeit bin und arbeiten muss, dann stört mich das natürlich nicht. Also so diese Probleme, wenn ich keine Probleme habe, dann schaffe ich mir halt welche. Voll, ja. Und ähnlich ist es, glaube ich, auch mit solchen Veranstaltungen. Diese Grenzen werden immer weiter ausgereizt. Das sehen wir ja im politischen Beleidigen ist ja an der Tagesordnung mittlerweile. Das hätte es vor einem Jahrzehnt nicht gegeben, dass man sich, oder vor zwei Jahrzehnten hätte es das nicht gegeben, dass man sich so öffentlich wirklich beleidigt, hart beleidigt und beschimpft und im Wahlkampf gegeneinander schießt. So, wo sind die Zeiten hin, wo wir einfach nur gesagt haben, hey, wir sind einfach nur die Geilsten und nicht die anderen sind einfach brutal scheiße. So, und das wird, diese Anstaltung passt halt perfekt in diese Veranstaltung passt perfekt in den Zeitgeist, wo alles hinterfragt wird, wo alle Grenzen ausgetestet werden. Und nicht jede Grenze muss ausgetestet werden. Manche Grenzen sind auch gut, dass sie da sind.
Ich finde ich gar ein richtig super Schlusswort, muss ich sagen. Ich möchte noch eine Sache ergänzen, die Lanze für Triathleten brechen. Obwohl Triathlon sehr zeitintensiv und anstrengend ist, glaube ich, können Triathleten doch auch gut feiern, weil du vorhin gesagt hast, feiern fällt flach, aber alles natürlich seiner Zeit. Und dann auch die Frage natürlich, sind wir alle, ich schätze mich ja auch als Triathleten, als Leistungssportler ein, ich fühle mich jetzt nicht als Sklave. Ich glaube auch, dass es eine Motivation vieler sein kann, einfach an seinem Körper zu arbeiten. Und wir hatten mal das Thema Genuss gehabt, dass du eigentlich nur richtig gut genießen kannst. Dazu gehört das Feiern halt auch. Wenn du jeden Tag feierst, jedes Wochenende feierst, dann macht dir Feier keinen Spaß mehr. Aber wenn du eine anstrengende Saison gehabt hast und dann 2-3 Monate Off-Season kommt und dann feierst, dann macht das Feiern Spaß und genauso im Essen halt auch. Und ich glaube, dass diese Genuss des Lebens, das ist, glaube ich, für viele die Motivation, überhaupt in den Leistungssport einzutreten dann auch.
Ja, so eine intrinsische Motivation. Die ist auch super.
Muss sein.
Absolut. Ja. Das soll jeder machen, ne? Aber wenn wir von Hochleistungssport reden, da muss einfach auf gewisse Dinge verzichtet werden. Und gerade wenn wir von Leuten sprechen, die wirklich die Ambitionen haben, die Nummer eins zu werden, ich glaube, da gibt's keine Off-Seasons. Also wenn du wirklich die Nummer eins der Cristiano Ronaldo werden willst, der geht nicht feiern. Also der geht sicherlich nicht mit Alkohol oder Co. feiern, aber für die Triathlon machen, nicht weil sie davon leben, sondern weil sie das halt gerne machen und sich da gern kompetitieren und so ein bisschen davon leben vielleicht, da ist es natürlich klar. Und es gehört auch irgendwo dazu zu feiern. Und das ist auch ein absolut wichtiger Punkt, den du sagst, mit dem, wenn ich was nie erlebe oder wenn ich was im Überfluss habe, dann weiß ich sie auch nicht mehr zu schätzen. Ja. So, und wenn wir, jetzt haben wir den organisierten Sport im Überfluss, vielleicht ist es gut, dass so eine Veranstaltung kommt, die uns zeigt, ich schaue lieber den organisierten, sauberen, den wirklich sauberen Sport an, weil den weiß ich jetzt wieder zu schätzen. Ja. Weil was will ich mit so Athleten, die groß rumtönen, dass sie Usain Bolts Rekord auf dem 100-Meter-Track irgendwie brechen, gedopt, und dann kommen sie nicht mal ansatzweise in die Nähe. Hm. Nicht mal ansatzweise in die Nähe von seinem Rekord. Hm. Ja, und also was will ich damit? Da schaue ich mir lieber jemanden an, der das natürlich erreicht hat, der keine Mittel genommen hat, und unterstelle ihm, dass er erstmal sauber ist, bis das Gegenteil bewiesen ist.
Hey Luca, super. Hat mir gigantisch gut gefallen. Genau so habe ich es mir auch erhofft, dass wir so ein bisschen in die Tiefe gehen. Und ich denke, dass viele Dinge, die wir angesprochen haben heute, hoffe ich, unsere Hörerschaft so ein bisschen ins Nachdenken bringt und auch wirklich an der Basis einfach überlegt, wie gehe ich durch den Alltag? Wahrscheinlich gehe ich jetzt gleich runter, trinke tatsächlich einen Kaffee, ja. Brauche ich den Kaffee tatsächlich, ja. Aber von daher kann man wirklich dankbar sein, dass diese Enhanced Games dort etabliert wurden. Weil für mich zumindest einfach die Augen auf das wirklich Wesentliche und das wirklich Wichtige in unserem Sport einfach geöffnet hat.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Ich bin auch, also ich fand es ein spannendes Event. Ich bin froh, dass es so gescheitert ist, wie es gescheitert ist. Und ich bin happy, dass ich diese Dokumentation gemacht habe, weil es mir auch die Augen geöffnet hat und auch den vielen, die sich mit mir unterhalten haben, die Augen geöffnet hat. Ich will nie Meinungen machen. Mein Podcast Inspirieren Anders, der existiert nicht, um Meinungen zu diktieren, sondern ich schaue immer, dass ich beide Perspektiven irgendwo hinbekomme und die Leute sollen sich ihre eigene Meinung bilden. Und deshalb, ich finde es einfach wichtig, dass wir über sowas trotzdem reden. Mhm. Ja, und dass wir sowas dann trotzdem einordnen und sagen, okay, gibt's. Finde ich kritisch, aber es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ey, finde ich mega, schaue ich mir sofort an. Ja. Aber es gibt halt auch Leute, die schauen sich Love Island an. So gibt's auch. Ja, ist so in Ordnung. Unterhaltung darf doch auch spalten. So, und Dschungelcamp spaltet jedes Jahr die Leute in Dschungelcamp-Fans und in Dschungelcamp-Hasser. So, und das ist doch auch in Ordnung für Unterhaltung. Aber wir dürfen halt nicht das akzeptieren, dass sich das Sport nennt, wenn es einfach kein Sport ist. Das ist es nicht. Es ist Unterhaltung.
Genau so ist es. Luca, ich danke dir vielmals. Ich werde auf deinen Podcast natürlich in den Shownotes und hinweisen. Vielleicht gelingt es uns irgendwann mal, A, dass wir uns mal live sehen, dass wir vielleicht nochmal ein gemeinsames Thema haben. Auf jeden Fall bedanke ich mich für die jetzt doch 3/4 Stunde, fast 50 Minuten, doch länger noch. Ja. Ich hätte fast noch weiter, fallen noch 1000 Dinge ein im Prinzip, aber
ja.
Ich denke, das Wesentliche ist gesagt und ich danke dir für deine Zeit und ja, vielen Dank.
Ja, danke dir, du hat auch richtig viel Spaß gemacht. Die Aufnahmen und so, die schicke ich dir dann einfach, ne?
Genau.
Also kann ich dir schicken, wenn du magst.
Wir sind ja noch online jetzt, ich lasse es noch drauf, aber das, ich glaube, ich nehme das hier alles auf. Ihr seid ja auch noch dran, liebe Hörer sozusagen. Und ich bin in 3 Wochen wieder am Start, dann zum Thema, ja, auch schon ein bisschen beschmunzelt worden, der Mann in den Wechseljahren. Haha, ich wusste es, da fängt Luca auch an zu lachen. Aber da möchte ich mal die Lanze für uns Männer einfach mal brechen. Also, bleibt dran, empfehlt uns weiter und ja, bis in 3 Wochen.